Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Prozessauftakt gegen Öko-Anarchisten. Die Beschuldigten wegen eines geplanten Anschlags in Rüschlikon kritisieren ihre Haftbedingungen. Novartis im Hoch dank schwachem Dollar. Der Pharmakonzern macht im ersten Halbjahr mehr als 5 Milliarden Gewinn. Wieder weniger Tote und Verletzte auf Schweizer Straßen. Die Zahl der Unfälle war 2010 so tief wie letztmals in den 50er Jahren. Und um 13 Uhr Wendepunkte. Heute, als die Tschechoslowakei 1968 versuchte, dem Kommunismus ein menschliches Antlitz zu geben. Rendezvous am Mikrofon ist Gurdin Vinzenz. Zuerst das Wichtigste im Überblick, Jonathan Fisch mit den Nachrichten.
Am Bundesstrafgericht in Bellinzona hat der Prozess gegen drei Öko-Anarchisten begonnen. Die beiden Männer und die Frau sollen im April 2010 einen Anschlag auf das Nanotechnologiezentrum der IBM und ETH in Rüschlikon geplant haben, wie es in der Anklageschrift heißt. Die Polizei hatte die mutmaßlichen Täter kurz vor ihrem Ziel bei einer Verkehrskontrolle angehalten und in ihrem Auto Sprengstoff, Propangas und Benzin entdeckt. Bei ihrer ersten Anhörung vor Gericht kritisierten die Angeklagten ihre Haftbedingungen. Vor dem Gerichtsgebäude in Bellinzona kam es am Morgen zu einer Kundgebung. Laut der Nachrichtenagentur Estia bekundeten rund 50 Personen ihre Unterstützung für die Angeklagten. Nachdem Novartis am Morgen seine Halbjahreszahlen präsentiert hat, legten die Aktien des Pharmakonzerns deutlich zu. Sie gewannen vorübergehend fast 4%. Novartis hat im ersten Halbjahr 2011 einen Reingewinn von knapp 5,5 Milliarden Dollar erzielt, 3% mehr als vor einem Jahr. Der Umsatz stieg um 21% auf fast 29 Milliarden Dollar. Novartis profitierte nach eigenen Angaben von der Übernahme des Augenmittelherstellers Alcon und vom schwachen Dollar. In der Schweiz ist die Zahl der Verkehrsunfälle im letzten Jahr weiter zurückgegangen. Erstmals seit den 1950er Jahren gab es weniger als 20.000 Unfälle, bei denen Menschen verletzt oder getötet wurden, wie das Bundesamt für Statistik meldet. 329 Personen kamen 2010 im Straßenverkehr ums Leben und damit 6% weniger als im Vorjahr. Die Zahl der Schwerverletzten nahm um 5% ab. Schlechter sieht die Statistik für die Fußgänger aus. Die Zahl der schwerverletzten Fußgänger stieg auf 781 Personen. Mehr als 130 Millionen Franken, so hohe Kosten, haben die Unwetter von vergangener Woche in der Schweiz verursacht. Am schwersten betroffen sei der Kanton Aargau gewesen, wie der interkantonale Rückversicherungsverband bekannt gibt. Dort waren die Hagelschläge und Sturmwinde besonders stark. Viele Keller wurden überflutet, Fenster zerstört und ganze Hausdächer abgedeckt. Auch in den Kantonen Appenzell-Ausserrhoden, Bern, Luzern, Schaffhausen, Solothurn und Zug gehen die Kosten für die Versicherungen in die Millionen. In Japan sind verschiedene Fälle von verstrahltem Rindfleisch bekannt geworden. Nun hat die japanische Regierung einen Lieferstopp für Rinder aus der Provinz Fukushima verhängt. Das berichten japanische Nachrichtenagenturen. Die Entscheidung erfolgte, nachdem rund 650 Rinder aus Fukushima an Schlachthöfe in ganz Japan geliefert worden waren. Sie waren mit verstrahltem Heu gefüttert worden. Es ist nicht bekannt, ob verstrahltes Fleisch an Konsumenten verkauft wurde. Bei Razzien der syrischen Armee in der Widerstandshochburg Homs sind nach Angaben von Oppositionellen mindestens 13 Menschen getötet worden. Homs gilt als eine der Hochburgen der Proteste gegen das Regime von Präsident Bashar al-Assad. Die Regimegegner schätzen die Zahl der Toten seit Beginn der Massendemonstrationen im März auf mindestens 2000. Die israelische Marine hat im Mittelmeer ein Hilfsschiff mit Kurs auf den Gazastreifen abgefangen. An Bord der französischen Yacht befanden sich 16 Besatzungsmitglieder und pro-palästinensische Aktivisten. Israel habe angeboten, die Hilfsgüter an Bord könnten im israelischen Hafen Ashdod ausgeladen werden. Die französische Yacht ist das bislang einzige Boot aus der Gaza-Hilfsflotte, das Kurs auf den Gazastreifen genommen hat. Die anderen Schiffe liegen in Griechenland fest und dürfen nicht auslaufen. Im westafrikanischen Staat Guinea ist ein Anschlag auf den Präsidenten Alpha Conde verübt worden. Bei dem Angriff auf die Residenz des Präsidenten sei eine Person getötet worden. Es ist unklar, ob Präsident Conde beim Angriff verletzt wurde. Er ist seit Dezember im Amt. Wer hinter dem Angriff steht, ist bisher nicht bekannt.
Rendezvous von Schweizer Radio DRS, 12.36 Uhr. Wir berichten gleich aus Bellinzona über den Prozess gegen drei Öko-Anarchisten und betrachten dann diese Szene etwas näher. Außerdem vor 1, Frankenstärke. Sie macht Campingferien in der Schweiz teuer, die Reportage aus dem Wallis. Euro-Schwäche. Sie sollte die Medikamente in der Schweiz billiger machen, die Pharmabranche wehrt sich. Schuldenkollaps. Was denken amerikanische Rentner über dieses drohende Szenario? Stimmen vom Seniorentreff. Und Lambada, Macarena, Livin' la vida loca, Waka Waka, die Bastelanleitung für einen Sommerhit. Um 1 dann, am 21. August 1968, nimmt eine kurze Zeit voller Hoffnung und Optimismus ein jähes Ende.
Vermeidet Blutvergießen. Unsere einzige Chance ist, passiver Widerstand und neue Formen des Widerstandes zu finden.
Der Prager Frühling wird von Sowjettruppen niedergeschlagen. Wir blicken zurück auf die Ereignisse mit Tondokumenten von damals in unserer Reihe Wendepunkte. All das gleich.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.907 Punkten plus 1,4%. Der Euro wird zu 1.16,35 Franken gehandelt, der Dollar zu 81,97 Rappen. Das Wetter? Am Nachmittag ziehen in der Deutschschweiz dichte Wolken auf und es beginnt zu regnen. Örtlich sind auch Gewitter möglich. Die Temperatur erreicht 16 bis 20 Grad, dazu weht ein böiger Westwind. Zunächst regnet es vor allem südlich der Alpen kräftig, am Abend gibt es auch in den Alpen und im Osten intensive Regenfälle und Schnee bis etwa 2000 Meter. Am Mittwoch ist es im Norden zuerst trüb und nass. Tagsüber gibt es vor allem im Westen und im Wallis einige sonnige Abschnitte. Im Süden wird es mit Nord 5 sonnig. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 18, im Süden bei 25 Grad. Am Donnerstag wird es zunächst zeitweise sonnig, am Nachmittag gibt es wieder mehr Wolken und vor allem in den Bergen einige Regengüsse. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse in Richtung Süden, ca. 2 Kilometer Stau vor dem Gotthardtunnel, sowie in Richtung Norden, ebenfalls 2 Kilometer Stau vor dem Gotthardtunnel.
Das Interesse der Medien ist groß an diesem Prozess vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona, denn es geht um ein Delikt, das für die Schweiz doch einigermaßen außergewöhnlich ist. Um einen Sprengstoffanschlag aus ideologischer Überzeugung, verübt, geplant von sogenannten Öko-Anarchisten. Alexander Grass ist für uns am Bundesstrafgericht in Bellinzona.
Schon lange vor Prozessbeginn wartete eine kleine Gruppe Demonstrierender mit Transparenten und Megafonen vor dem Gerichtsgebäude. Das ist ungewöhnlich beim Bundesstrafgericht, ebenso ungewöhnlich wie das Polizeiaufgebot und die peniblen Personenkontrollen. Seit der Verhaftung der Angeklagten am 15. April 2010 haben verschiedene Anschläge stattgefunden, die in Zusammenhang stehen sollen mit dem Gerichtsverfahren in Bellinzona. Wegen des Sicherheitsaufgebots begann der Prozess denn auch mit Verspätung. Die drei Angeklagten wurden gemäß Anklageschrift verhaftet, unmittelbar bevor sie einen Brandanschlag auf das Nanotechnologiezentrum von ETH und IBM in Rüschlikon ausüben wollten. Die Beschuldigten sollen Bekennerbriefe mit sich geführt haben. Jetzt müssen sich die Öko-Extremisten verantworten wegen Vorbereitungshandlungen zur Brandstiftung sowie wegen Sprengstoffdelikten. Der Prozess begann mit Kritik an den Haftbedingungen und wegen der Existenz angeblicher Geheimakten. Die Angeklagten befinden sich im Tessin in Isolationshaft. Ihnen seien sogar Schreibzeug und Notizen abgenommen worden. Anwaltspost sei gar geöffnet worden. Damit werde die Menschenwürde verletzt, erklärten alle drei Verteidiger vor Gericht. Die Aktenlage sei unvollständig, kritisierte Verteidiger Marcel Bossonnet. Insbesondere fänden sich keine Unterlagen über eine Zusammenarbeit mit italienischen Behörden. Nach Medienberichten aber habe die Verhaftung nur dank internationaler Polizeikooperation stattgefunden. Die Beweis- und Zeugenanträge der Verteidigung wurden aber alle abgelehnt. Die Polizeiaktion bei der Verhaftung der Angeklagten sei lückenlos gesetzmäßig erfolgt, hielt der Gerichtspräsident fest. Vor der persönlichen Befragung der Beschuldigten ist jetzt die Zeugenbefragung im Gang. Zuerst ein Sprengstoffspezialist. Er ist der Leiter des Forschungsdienstes beim Wissenschaftlichen Dienst der Stadtpolizei Zürich.
Alexander Gras aus Bellinzona. Auch abgesehen von diesem Fall, Ökoterrorismus ist eine Erscheinung, die die Sicherheitsbehörden in der Schweiz unterdessen sehr ernst nehmen. Sie sagen, die Gefahr, die von radikalen Ökoanarchisten ausgehe, sei real. Elmar Plotzer berichtet.
Sie wollen zurück zur Natur, lehnen technischen Fortschritt und industrielle Produktion ab und sie verlangen, dass Tiere genauso Rechte erhalten wie Menschen. Ein Weltbild, das nicht nur die drei Angeklagten im aktuellen Prozess vertreten, sondern generell kennzeichnend ist für die ökoanarchistische Bewegung. Die Sicherheitsbehörden betrachten gewalttätige Ökoanarchisten als Teil der linksextremen Szene.
Der Übergang zwischen Linksextremismus und Ökoterrorismus, der ist da fast fließend,
sagt Felix Endrich, der Kommunikationsverantwortliche des Nachrichtendienstes des Bundes. Der Diskurs von Ökoanarchisten ist häufig nebulös und sehr theoretisch. Konkrete Ideen, wie eine gerechte Gesellschaft aussehen sollte, fehlen. Dafür gibt es viel grundsätzliche Kritik an der Ausbeutung der Natur, am Staat an und für sich sowie am kapitalistischen Wirtschaftssystem. Dazu passt, dass die drei Angeklagten aus Italien laut dem Nachrichtendienst auch Kontakte zum revolutionären Aufbau in Zürich hatten, der einen militanten Kommunismus vertritt. Die drei Angeklagten selber gelten als Aktivisten der Earth Liberation Front, einer ökoanarchistischen Organisation, die grenzüberschreitend in verschiedenen Ländern aktiv ist. Vor militanten Aktionen schrecke die Organisation nicht zurück, sagt Jean-Marc Flückiger von der Universität Freiburg, der als Wissenschaftler diese Szene untersucht.
Dabei findet man so Brandstiftung, Vandalismus, Verwüstung von verschiedenen Gütern, wie zum Beispiel Fahrzeuge, Gebäuden etc.
Sie gehen also ähnlich vor wie jene Täter, die vor 2 Jahren die Jagdhütte von Novartis-Chef Daniel Vasella in Brand gesteckt und das Grab seiner Eltern geschändet haben. Daneben gibt es auch Ökoterroristen, die noch weitergehen. So haben italienische Anarchisten in den letzten Monaten Paketbomben an die Schweizer Botschaft in Rom und ans Büro von Swiss Nuclear in Olten geschickt. Es gab Verletzte. In den Bekennerschreiben verlangten sie explizit die Freilassung jener 3 Leute, die heute vor Gericht stehen. Das zeige, wie gefährlich solche Gruppierungen seien, sagt Felix Endrich vom Nachrichtendienst.
Neu ist auch die Tatsache, dass die Urheber mit ihrer Art oder der Art ihrer Aktionen auch in Kauf nehmen, dass Personen verwundet oder sogar getötet werden könnten. Also das Gewaltpotenzial ist das hoch einzustufen.
Wie groß die ökoanarchistische Bewegung ist, ist schwierig abzuschätzen, weil sie in kleine, unabhängige Gruppen organisiert ist, ohne zentrale Führung. Der Ökoterrorismus ist kein neues Phänomen. Bereits Ende der 70er Jahre verübte der Bündner Marco Kamenisch Sprengstoffanschläge auf Strommasten, um gegen die Atomenergie zu protestieren. Wegen eines Tötungsdelikts sitzt er seit Jahren im Gefängnis. Trotzdem ist er noch heute für Ökoanarchisten im In- und Ausland eine wichtige Symbolfigur. Auch für jene, die die heutigen Angeklagten propagandistisch im Internet und mit Demonstrationen unterstützen.
Des einen Freud, des anderen Leid. Je billiger die Ferien für Schweizer im Ausland werden, umso teurer wird es für Touristen aus Euro-Ländern in der Schweiz. Im Moment ist der Frankenkurs so hoch, dass Ferien in der Schweiz für viele fast unerschwinglich werden. Die Zahl der Touristen aus den wichtigsten europäischen Herkunftsländern ist seit Anfang Jahr deutlich zurückgegangen. Zu spüren bekommen das auch die Campingplätze im Kanton Wallis. Die Reportage von Patrick Mühlhauser.
Im Schwimmbad des Campingplatzes Les Îles bei Sitten tummeln sich Kinder. Mit 600 Stellplätzen ist dieser TCS-Camping einer der größeren in der Schweiz. Mitte Juli ist er normalerweise ausgebucht. Nicht so dieses Jahr, sagt Campingchefin Christian Jägerlehner. Der Platz sei nur zu 80% ausgelastet.
Ce début du mois de juillet, effectivement, les gens qui viennent de l'étranger, on a une diminution claire.
Vor allem viele ausländische Gäste seien ausgeblieben.
Moet je nou eens even kijken, je hebt je hele billen onder het zwarte zand gemaakt. Die hele tafel is vies.
Eine holländische Familie mit zwei kleinen Töchtern hat sich trotzdem entschieden, hierher zu kommen.
Wir fahren dann einmal im Jahr, fahren wir 3 Wochen in Urlaub und dann soll es ja auch schön sein. Also wollen wir auch nicht zu viel darauf achten, dass es alles billig oder sehr günstig ist.
Aber einige Ausflüge würden gestrichen und beim Essen werde auf den Preis geachtet.
Ich achte schon auf, was ich kaufe. So die Budget-Sachen und so, ja, die kaufe ich schon.
Ein paar Zelte weiter, ein holländisches Paar, wollte dem schlechten Wetter in Süddeutschland entfliehen und ist im Wallis gelandet.
Dass es so toll war wie heute, das wissen wir nicht. Also wir sind ein bisschen überrascht. Ja, genau.
Andere sind gar nicht erst gekommen. Die Gäste aus den wichtigsten europäischen Märkten haben seit Anfang Jahr stark abgenommen. Laut Schweiz Tourismus haben die Hotelübernachtungen bei Gästen aus Deutschland, Belgien und Holland um über 8% abgenommen. Und dies, obwohl Schweiz Tourismus mit fast 50 Millionen Franken so viel Geld wie noch nie in die Werbung für die Sommersaison gesteckt hat. Immerhin kommen zusehends auch Gäste aus Osteuropa. Das bestätigt Christian Jägerlehner vom Campingplatz Les Îles.
C'est plutôt polonais, tschech.
Vor allem Polen und Tschechen. Allgemeine Gästezahlen für Campingplätze in der Schweiz liegen allerdings noch nicht vor. Zum Glück, sagt Jägerlehner, lebe der Camping zu einem Großteil von der Schweizer Kundschaft. Aber auch da stellt die Campingchefin eine Abnahme fest.
Certains de nos clients sont certainement partis cette année dans les pays limitrophes.
Einige Schweizer profitierten wohl vom günstigen Euro und seien ins benachbarte Ausland ausgewichen. Ein Flugzeug startet im nahegelegenen Militärflugplatz von Sitten. Ansonsten ist es hier ruhig und friedlich. Viele Deutschschweizer haben sich entschieden, ihre Zeltferien im Wallis zu verbringen, wie ein Blick auf die Autoschilder zeigt. Nidwalden, Zürich, Luzern, Schaffhausen. Diese Schweizer ließen sich nicht vom günstigen Euro ins Ausland locken.
Die Schweiz ist auch schön, man kann auch in der Schweiz schöne Ferien machen.
Erstens ist ein Sicherheitsaspekt mit der Familie. Wenn etwas ist, ist ein Schweizer Spitäler oder Arzt gut umsorgt. Wallis ist gut zum Fahren, kein Stau. Wir sind gleich wieder daheim, wenn etwas wäre.
Wir gehen auch nicht so weit weg der Kinder.
Wir arbeiten ja auch in der Schweiz, also kann man auch in der Schweiz Geld ausgeben.
Insgeheim hofft Schweiz Tourismus, dass die Parahotellerie die Sommersaison rettet. Weil Gäste das Hotel meiden, könnten sie auf Campingplätze, Jugendherbergen oder Mietwohnungen ausweichen. Zurzeit läuft eine entsprechende Umfrage bei den Anbietern in der Parahotellerie. Christian Jägerlehner vom Campingplatz Les Îles bei Sitten hat nebst dem teuren Franken aber noch ein anderes Problem. Das Wetter.
Si la météo est très mauvaise ce mois de juillet début août, ça va être encore beaucoup plus dur pour nous.
Wenn das Wetter im Juli und August schlecht sei, dann sei das fast noch schlimmer als der teure Franken.
Patrick Mühlhauser aus dem Wallis. Der Pharmaindustrie geht es trotz Währungsturbulenzen und Schuldenkrise gut. Das kann man an den Novartis-Halbjahreszahlen ablesen, die am Morgen bekannt wurden. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Zwar spürt man da und dort die Währungsturbulenzen, will darüber aber nicht klagen. Nur an einem Ort macht der starke Franken der Industrie Sorgen, bei den Medikamentenpreisen in der Schweiz. Sabine Manz.
Die Medikamentenpreise in der Schweiz werden alle 3 Jahre neu festgelegt. Dabei vergleicht man mit den Preisen in 6 Ländern, nämlich England, Frankreich, Deutschland, Österreich, Dänemark und Holland. Bei diesem Preisvergleich spielt der Wechselkurs eine große Rolle. Die Preise für die meisten Medikamente, die bei uns jetzt verkauft werden, wurden festgelegt, als der Euro noch bei einem Franken 50 lag. Die nächste Preisrunde wird 2012 stattfinden und wenn sich der Euro bis dahin nicht wesentlich erholt, müssten die Preise hierzulande deutlich sinken. Dagegen wehrt sich die Pharmaindustrie heute schon mit Händen und Füßen. Thomas Kueni vom Branchenverband Interpharma.
Wenn man aber, obwohl wir hier ja in der Schweiz produzieren, sagen, wir möchten aber künstlich zu einem Eurokurs von 1,10 oder 1,20 die Preise an das Ausland anpassen, dann ist das zu viel des Guten.
Zwar ist ihm klar, dass die Preise weiter sinken werden, aber, sagt er, es sei alles eine Frage des Maßes und hofft, dass die Preise dann nicht dem aktuellen Eurokurs angepasst werden. Kein Musikgehör dafür hat Sarah Stalder von der Stiftung für Konsumentenschutz.
Wir sind für keine Kompromisshaltung, weil die Pharmaindustrie sowieso in vielen Bereichen bei der Preisfestlegung schon sehr bevorteilt ist und damit eben auch die sehr hohen Preise durchdrucken kann.
Wie hart bereits heute um die Preise gerungen wird, zeigt das Beispiel Herceptin von Roche. Das Medikament, ursprünglich gegen Brustkrebs entwickelt, hat in der Schweiz kürzlich die Zulassung zur Behandlung einer speziellen Form von Magenkrebs erhalten, was allerdings von den Krankenkassen derzeit noch nicht bezahlt wird. Und Herceptin ist nicht der einzige Fall, sagt Thomas Kueni, Geschäftsführer der Interpharma.
Wir haben zurzeit mindestens ein Dutzend Fälle, die sind blockiert.
Blockiert, weil das Bundesamt für Gesundheit verlangt, dass bei neuen Indikationen der Preis für das Medikament insgesamt neu festgelegt wird. Im Falle von Herceptin wäre das eine Reduktion von 15% bzw. ein Verlust von 7 Millionen Franken. Das will Roche nicht akzeptieren. Thomas Kueni?
Es ist, glaube ich, schon nicht sinnvoll, wenn eine Firma die Forschung gemacht hat, um etwas Besseres für eine Krankheit zu entwickeln, man ihr sagt, aber damit das erstattet wird, musst du eigentlich Umsatzeinbußen akzeptieren. Ich kenne jetzt wenige Firmen, die das machen.
Das sei doch paradox. Absurd, sagt auch Sarah Stalder von der Stiftung für Konsumentenschutz. Allerdings aus einem anderen Grund.
Das widerspiegelt eigentlich auch ein bisschen die Haltung der Pharmaindustrie, nämlich es ist nicht ihr erstes Ziel, eine gesunde Bevölkerung zu haben, sondern zu schauen, dass sie zu ihren Gewinnen kommt.
Preissenkungen in der Schweiz sollten für die weltweit tätige Pharmaindustrie eigentlich verkraftbar sein, denn der Schweizer Markt ist vom Volumen her nicht entscheidend. Aber die Preise hierzulande haben Signalwirkung für andere Länder. Senkt die wohlhabende Schweiz, Heimland von Novartis und Roche, die Preise, dann dürften diese auch andernorts ins Rutschen kommen. Vor diesem Schneeballeffekt hat die Industrie wohl am meisten Angst. Bleibt der Euro tief oder sinkt gar noch weiter, wird das zum Härtetest für Gesundheitsminister Didier Burkhalter werden. Hält er am Regelwerk für die Preisüberprüfung fest, dann werden die Medikamentenpreise sinken und damit die Prämien entlastet. Tut er dies nicht, setzt er sich dem Vorwurf aus, dem Druck der Pharmaindustrie nachgegeben zu haben.
Rendezvous, es ist 7:07. Für die meisten Amerikaner ist die Debatte über Schuldengrenze und Staatshaushalt bis jetzt noch eine theoretische Sache. Allerdings könnten Millionen von Menschen bald ganz real betroffen sein, falls sich Demokraten und Republikaner nicht einigen können und die USA am 3. August tatsächlich zahlungsunfähig sind. Präsident Obama warnt, dann könne er nicht garantieren, dass Rentnerinnen und Rentner, Behinderte und Veteranen vom Staat weiterhin Geld bekommen. Wie kommt diese Botschaft an? Sabine Müller von der ARD hat sich in einem Seniorentreff in Maryland umgehört.
Es ist Mittagszeit im Senior Center von Rockville im US-Bundesstaat Maryland. Der helle Essensraum ist gut gefüllt, etwa 50 Männer und Frauen sitzen an den grauen Tischen. Wenn die Rede auf die Schuldenkrise und die Debatte über die Anhebung der Schuldengrenze kommt, sind alle gleich sehr gesprächig.
I can't imagine that we would default. I think that would be extremely stupid thing to do.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir zahlungsunfähig werden, sagt die 88-jährige Dorothy Eubank. Es wäre doch sehr dämlich, das zuzulassen. Sie selbst mache sich keine großen Sorgen über eine Staatspleite, sagt sie.
I do not get one cent from the government.
Ich kriege keinen Cent von der Regierung, habe keine staatliche Rente, sondern nur meine Betriebsrente. Ronald Reagan hat das verbockt, fügt sie noch hinzu.
Politics stinks so much that I don't understand it all.
Jack Koser, 91, findet, dass Politik generell ein schmutziges Geschäft ist. Und er sagt, so richtig durchschaue er die ganze Diskussion nicht. Aber beunruhigt ist er nicht.
I'm not worried much about it, 'cause I'm sure that something will come up.
Es wird schon eine Lösung geben, meint er. Und wenn nicht, dann müsse er sich eben ein bisschen einschränken, wenn mal ein Rentenscheck nicht kommt. Das sei aber kein großes Problem.
Nobody in their right mind would try to live on Social Security.
Denn niemand, der bei Verstand ist, lebt doch nur von der staatlichen Rente, sagt Koser. Ein Gewissensnobismus können sich hier viele leisten, weil sie in einer der wohlhabendsten Gegenden der USA leben und fast alle ordentliche Rücklagen haben. Auch die 79-jährige Fern Fabis hat einen Notgroschen, aber trotzdem ist sie nicht so gelassen wie die Mehrzahl ihrer Freunde und Bekannten.
Most of them think, oh, we're gonna find at the end, they're gonna do something. I hope so, dear God. I hope they do something, because these are very, very frightening times.
Die meisten glauben, dass es noch eine Einigung geben wird, sagt Fern. Bei Gott, ich hoffe es. Es sind wirklich beängstigende Zeiten. Fern Fabis war geschockt, als sie vergangene Woche Präsident Obama zuhörte. Der sagte, ohne eine Einigung könne er nicht garantieren, dass die Schecks für Rentner, Veteranen und Behinderte rausgehen.
This has me completely shocked and so frightened. There are many people in this country who will fall down. How are they going to pay for everything?
Viele Leute in diesem Land wird das richtig hart treffen, fürchtet Fern. Wie sollen die ihre Rechnungen bezahlen? Dorothy Eubank glaubt, falls es tatsächlich eine Staatspleite gibt, werden die Amerikaner zusammenhalten.
We take care of the people who don't have any money. That's what we've always done before and we're going to do it again.
Wir würden füreinander sorgen, das haben wir immer so gemacht, sagt die 88-Jährige. Und man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll, wenn sie hinzufügt, was sie anzubieten hätte und wie karg sie sich eine solche Zeit vorstellt.
They can have a little bit tea, just a little bit, some bread and some butter, a little bit of milk, but that's about all, till we get through this.
Sie können ein bisschen Tee haben, Brot und Butter, etwas Milch, das ist alles, bis wir da durch sind.
Sabine Müller berichtete aus Maryland, USA. Das da war im Sommer 1989. Zu Lambada tanzen die Touristen in den Strandbars Europas. Und nicht nur dort. Das Lied wurde zu einem der ersten ganz großen Sommerhits. 1989 kam der Erfolg noch eher zufällig zustande. Unterdessen ist der Sommerhit aber zu einem Marketingereignis der Musikindustrie geworden, das sorgfältig geplant wird. Trotz berechenbaren Faktoren ist der Erfolg aber nicht immer garantiert. Das zeigt der Bericht von Thomas Zuberbühler.
Wir komponieren einen Sommerhit. Drei Zutaten sind essentiell. Erstens ein tanzanimierendes Grundtempo. Zweitens eine Prise exotische Rhythmik. Und drittens ein simpler Refrain, der bereits nach einmaligem Hören zum Mitsingen einlädt. Macarena, das war der Sommerhit von 1996 und Macarena war ein Phänomen. Das Lied schoss in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich und in den USA auf Platz 1 der Hitparade, verkaufte sich weltweit millionenmal, sogar die ehemalige US-Außenministerin Madeleine Albright konnte sich den passenden Macarena-Tanz während einer Pause im UN-Sicherheitsrat nicht verkneifen. So wie mit Macarena 1996, so soll es jeden Sommer geschehen, wünscht sich die Plattenindustrie. Schon im Frühjahr sondiere man deshalb nach möglichen Anwärtern und prüfe diese auf die genannten Kriterien, sagt Carlo Pozzi, Promotionsverantwortlicher beim Plattenlabel EMI. Sind die Touristen einmal verreist, bearbeite man den Markt.
Wir sind jetzt aktuell dran und wir haben angefangen, die Radiostationen darauf aufmerksam zu machen. Und sagen, hey, hör mal, die Nummer passt doch gut zum Sommer. Und so erhoffen wir uns natürlich, dass die Radiostationen dann einen Song, der ein Sommerhit-Potenzial hat, natürlich auch auf die Playlist nehmen und anfangen zu spielen. Und damit die Leute draußen dann auch ein bisschen infiziert werden damit.
Die Plattenindustrie schielt auch direkt auf den Konsumenten, indem sie das Plattencover mit einem Sommerthema schmückt und im Musikvideo der Künstler bei brütender Hitze irgendwo am Strand tanzt. 3 bis 4 solcher Anwärter schickt jeder Musikvertrieb im Sommer ins Rennen.
Die Single-Hits sind wichtig für uns, weil die regen natürlich Aufmerksamkeit für den Künstler und für das dazugehörige Album. Es ist eigentlich immer so eine Wechselwirkung. Man sagt immer, ohne Hit gibt es auch kein Hit-Album.
Auf einen Sommerhit folgt im besten Fall also ein Hit-Album. Mit einem ganzen Album verdient ein Musikvertrieb deutlich mehr als mit dem Verkauf eines einzelnen Lieds. Tanzbares Tempo, exotische Rhythmik und simpler Refrain – ganz so einfach ist ein Sommerhit dann doch nicht lanciert. Das Publikum durchschaue billige Marketingstrategien, sagt DRS3-Hitparaden-Moderator Nick Tomi.
Zum Beispiel gibt es eine neue Version dieses Jahr von Itzy Pitsy Teeny Weeny, das Honolulu Strand Bikini mit einem Dancebeat darunter, der wirklich offensichtlich ist, das soll jetzt ein Sommerhit werden. Aber man merkt dann schon, das Publikum ist doch ziemlich sensibilisiert auch darauf. Billig gemachte Songs werden sicher kein Sommerhit.
Das Publikum, das sind die Touristen im Mittelmeerraum. Zu welcher Musik sie in diesen Tagen und Nächten tanzen, entscheidet, was der Sommerhit 2011 wird. Heiß gehandelt wird zurzeit das Lied «Danzo Kuduro» des puerto-ricanischen Sängers Don Omar. Auf der Hülle der CD-Single prangt schon ein pinker Aufkleber mit der Aufschrift «Sommerhit 2011».
Sommerhit, die Bastelanleitung von Thomas Zuberbühler war das. Tschechoslowakei 1968, der Schauplatz in unserer Reihe Wendepunkte, gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags. Jonathan Fisch.
In Bellinzona stehen drei Öko-Anarchisten vor dem Bundesstrafgericht. Ihnen wird vorgeworfen, sie hätten einen Anschlag auf das Nanotechnologiezentrum in Rüschlikon geplant. Der Pharmakonzern Novartis hat in den ersten 6 Monaten dieses Jahres knapp 5,5 Milliarden Dollar erwirtschaftet, 3% mehr als vor einem Jahr. Der Umsatz stieg um 21%. Auf Schweizer Straßen sind im vergangenen Jahr weniger Menschen getötet worden als im Vorjahr. Und erstmals seit den 1950er Jahren gab es weniger als 20.000 Unfälle.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.